Ja, es ist schön, wieder in vertrauter Runde zu sein, auch wenn die Runde etwas kleiner ist. Aber schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Und auch ein herzliches Willkommen an alle euch da draußen, an den Geräten. Das Thema heute ist: Seid barmherzig. Seid barmherzig ist der erste Teil der Jahreslosung für 2021, die Arbeitsgemeinschaft, die ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen bringt jedes Jahr einen Vers gewissermaßen als Jahresmotto heraus. Und dieses Jahr eben: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es ist ein herausforderndes Thema, denn es fordert dich und mich heraus. Seid barmherzig. Ich könnte auch sagen: Du sei barmherzig. Du auch, du. Und natürlich auch muss ich das zu mir sprechen. Ich, in diesem Seid sind wir ja alle mit eingeschlossen. Seid barmherzig. Es ist ja so, wir lesen diesen Vers eben im Lukas-Evangelium und dort heißt es, Jesus spricht, nicht ich sage das, seid barmherzig, Jesus spricht, seid barmherzig. Und diese Aufforderung gilt uns allen. Und sagst du jetzt: Barmherzigkeit, ich weiß ja gar nicht so genau, was ich da jetzt machen soll. Es ist eine klare Aufforderung. Ne? Wie gut ist das? Seid barmherzig. Es gibt ja im theologischen Bereich viele Dinge, über die man spekulieren kann und über die man verschiedener Ansicht sein kann. Ja? Ich denke, wie ist die Schöpfung gewesen? Gab es die Jungfraugeburt wirklich? Wie ist das Abendmahl zu verstehen? Die Endzeit, wie genau wird das sein? Da gibt es viele Spekulationen. Seid barmherzig ist ein ganz klarer, einfacher Auftrag. Wie gut ist das? Und meine Erfahrung ist, dass es eigentlich gut ist, mit dem zu beginnen, von dem, was man eigentlich weiß, und versuchen, das umzusetzen. Ich bin ja ehrenamtlich auch bei den Gideons unterwegs und wir verschenken diese kleine Taschenbibeln dann an Schülern und so weiter. Und wenn ich dann in die Klasse komme und die Bibel verteile, ab und zu sagt ein Schüler: Ich verstehe gar nicht, was da drin steht. Ja, ich kann das gut nachvollziehen, gerade wenn man dann in der Offenbarung hinten diese ganzen Erklärungen sieht. Man weiß es nicht auf Anhieb. Ich sage dann aber: Ich habe dann kein Problem mit diesen Stellen, die ich nicht verstehe. Die Stellen, die ich verstehe, die fordern mich heraus. Liebe deine Feinde. Ja, sei gut. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Sei barmherzig. Das sind doch die Stellen, die einen dann schon herausfordern. Das ist Aufgabe genug. Über die anderen Dinge bekommt man Einblick zu seiner Zeit. Sei barmherzig. Naja, vielleicht sagst du jetzt: Ich fühle mich aber gar nicht danach. Gut, wir wollen zusammen überlegen, wie wir eine gute Einstellung dazu bekommen und wie wir uns wieder neu ergreifen lassen können von Barmherzigkeit. Vielleicht könntest du auch einwenden: Sei barmherzig, ja gut, und aber warum immer ich? Warum soll ich die Welt retten? Warum muss immer ich das machen? Diese drei Einschränkungen führen mich zu meiner Gliederung heute. Barmherzigkeit verändert. Ich möchte mit euch anschauen, dass wahrscheinlich Gott barmherziger ist, also wahrscheinlicher barmherziger, als ihr denkt. Barmherzigkeit verändert mich, verändert uns. Es rührt uns an, damit wir zugerüstet werden, positiv verändert werden für die Welt und damit auch einen Unterschied machen in der Welt. Zunächst möchte ich mit euch das Wort Barmherzigkeit mal genauer anschauen. Ja, Barmherzigkeit, schönes, weiches Wort. Man könnte auch sagen warmherzig. Ja, da steckt viel Liebe drin, was das Herz, das Mitfühlen. Ja, aber es ist mehr als Mitleid. Ja, Mitleid fühlt auch mit, aber bleibt dann an diesem Punkt stehen. Barmherzigkeit geht einen Schritt weiter. Und man könnte sozusagen in diesem Barmherzigkeit noch entdecken, den Arm, die die tätige Hand, die dazukommt. Also nicht nur das Mitgefühl, sondern die Tat, die versucht, das zu lindern. Nun, mein erster Punkt, Barmherzigkeit verändert mein Bild von Gott. Ich weiß nicht, welches Bild du von Gott hast. Ist es der strenge Vater, der da über allem herrscht? Ist es einer, der sich zurückgezogen hat, nachdem er die Welt geschaffen hat? Hat er überhaupt einen Einfluss hier auf der Welt? Aber Gott stellt sich an verschiedenen Stellen in der Bibel vor. Er hat sich den Menschen vorgestellt, die haben das aufgeschrieben. Und im Psalm 86 lesen wir in Vers 15, du bist ein gnädiger Gott. Du bist ein barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß und deine Liebe und Treue kennen kein Ende. In der Bibel werden verschiedene Wörter für Barmherzigkeit gebraucht. Im Neuen Testament würden wir dieses Wort übersetzen mit Herz. Ja, da geht es um Eingeweide, um die Innere, um das Innerste. Wir würden es mit Herz übersetzen. Und dieses Wort verwendet auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus beschreibt uns in diesem Gleichnis eben, wie der Sohn schon das Erbe vom Vater einfordert, schon zu Lebzeiten eigentlich eine Unverschämtheit. Ja. Er zieht los, verprasst das Geld und kommt dann wieder zurück. Und dieser Vater ist barmherzig und nimmt ihn wieder an. Er kommt ihm sogar entgegen und vergibt ihm. Er zieht ihm den Siegelring wieder an. Er setzt ihn wieder als Sohn ein. Diese Barmherzigkeit zeigt sich hier. Gottes Name ist Barmherzigkeit, könnte man auch sagen. Ein Wort, das im Alten Testament häufig für Barmherzigkeit gebraucht wird, ist Chesed, was so viel heißt wie mild und sanft, kann aber auch für Gnade verwendet werden. Dieses Wort wird häufig gebraucht, wenn von Gottes Bundestreue die Rede ist. Ja, denken wir an Mose und an das Volk Israel. Damals am Berg Horeb, ja, wie die 10 Gebote übergeben wurden, hat Gott mit dem Volk einen Bund geschlossen. Ja, Gott sagt zum Volk, ich habe euch aus der Sklaverei befreit und ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Ja, ich sorge für euch. Und das haben die Israeliten schon vielfach erlebt gehabt. Eben aus der Sklaverei befreit. In der Wüstenwanderung versorgt worden mit Wasser, mit Brot. Sie haben also diese Fürsorge, diese Barmherzigkeit auch schon immer erlebt. Allerdings, wie das halt so kommt, das Volk Israel wendet sich aber immer wieder ab von Gott. Und jetzt werden sie vertragsbrüchig, könnte man sagen. Aber Gott hat einen Bund geschlossen und ein Bund ist mehr als ein Vertrag. Ein Vertrag würde ja eben dann, wenn eine Partei den Vertrag nicht erfüllt, wäre der Vertrag nichtig. Aber Gott hält fest am Volk. Er bleibt treu. Und immer wieder wendet er sich dem Volk wieder zu und darin erfährt das Volk eben diese Barmherzigkeit, immer wieder neu angenommen worden zu sein. Und schließlich zeigt sich Gottes Barmherzigkeit in Jesus Christus. Ein weiteres Wort eben, was für Barmherzigkeit verwendet wird, ist Rechem, was wörtlich so viel bedeutet wie Mutterschoß. Ja, und die Liebe, die eine Mutter zu ihrem ungeborenen Kind hat, das ist auch ein starkes Zeichen für diese Liebe, für diese Barmherzigkeit, die Gott für uns, für jeden von uns empfindet. Und die Liebe ist so groß, dass er Jesus seinen Sohn, dass Jesus sein Leben für uns gab. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Warum sollen wir also barmherzig sein? Weil wir es empfangen haben. Weil wir Gottes Barmherzigkeit empfangen haben. Das ist die Grundlage. Gottes Erbarmen mit uns. Und in dem Erbarmen, da haben wir auch schon wieder dieses Barmherzigkeit. Ja? Die haben wir, und wenn du das angenommen hast, dann hast du das erleben dürfen. Der Höhepunkt dieser Barmherzigkeit war natürlich das Opfer von Jesus. Und im Vertrauen auf seinen Tod und Auferstehung haben auch wir ewiges Leben und Vergebung unserer Schuld. Halleluja. Paulus drückt das im Brief an die Römer so aus. In Römer 5 steht, durch Jesus Christus aber haben wir alle im überreichen Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Gott ist barmherzig mit dir. Aber bist du es auch mit dir selbst? Mein zweiter Punkt. Barmherzigkeit verändert mich. Ich denke, jeder von uns ist natürlich bemüht, ein ordentliches, ein erfolgreiches Leben zu führen und unsere Aufgaben zu bewältigen. Und man hat das Gefühl, in der Zeit nehmen die Aufgaben immer mehr zu. Man packt sich immer noch eine Schippe drauf. Vielleicht kommt es daher, dass das Arbeitsleben eben intensiver worden ist. Ja, die Freizeit wird immer mehr eingeengt. Ja, und man versucht dann sogar in der Freizeit noch möglichst viel Erlebnisse reinzupacken. Also es wird immer dichter. Und wie gehst du denn damit um, wenn du deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wirst? Dass du vielleicht nicht so erfolgreich bist, das Projekt nicht so schnell abgeschlossen hast, wie du dir vorgenommen hast. Dass du bestimmte Dinge einfach nicht schaffst. Kannst du dir selber auch verzeihen? Andere werden vielleicht sogar nachsichtiger. Aber man selber hat vielleicht ein sehr hohes Maß an sich selber angelegt. Ja. Es kann sogar sein, dass es dir in frommen Dingen so passiert, dass du denkst, ach, jetzt habe ich schon wieder meine stille Zeit vergessen. Die Bibel soll ich doch schon 5-mal durchgelesen haben. Die anderen wissen alle mehr von der Bibel als ich. Wenn du dieses Gefühl hast, kann ich dir heute sagen, es ist okay, dass du nicht perfekt bist. Dass nicht alles sofort funktioniert. Dass du nicht alles schaffst, dass dir nicht alles klingt. Wisst ihr, je mehr man kann, desto mehr steht man auch in der Gefahr, alles selbst tun zu wollen, aus eigener Kraft. Und damit vergeben wir die Möglichkeit, dass Jesus mit seiner Kraft kommt und Dinge richtet. Jesus ist nicht gekommen, weil wir es verdient haben. Er ist gekommen, weil wir ihn nötig haben. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, ich bin gekommen, die Sünder zu retten. Und Sünder auch jetzt natürlich die Trennung von Gott, aber auch Sünde im Sinne von Versagen, ja? Dass Dinge eben nicht gut laufen. Natürlich brauchen wir Jesu Vergebung einmalig, dass er dir die Schuld nimmt und ewiges Leben schenkt. Aber du brauchst es auch fortwährend. Und das ist das Schöne, die gute Nachricht heute, dass du diese Kraft auch in Anspruch nehmen darfst. Ja? Sei barmherzig mit dir selber. Lass Gott diese Unzulänglichkeiten, ja, sind Gottes Gelegenheiten. Mein Versagen kann Gott wieder wandeln. Und das anzunehmen, dass ich nicht perfekt sein muss, dass ich eben auch in Dingen Gott bitten darf, dass er mir da Gelingen schenkt. Auch wenn ich vielleicht denke, das schaffe ich eh selber. Aber da Gott mit hineinzunehmen und zu sagen, ich brauche dich da, na, das war nicht gut, vergib mir das. Das verändert mich und letztendlich macht es mich auch weich, vielleicht die anderen besser zu verstehen, denen es eben vielleicht noch weniger gelingt. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist ja schon ein großes Wort, ein großer Auftrag. Und ich möchte mit euch nochmal genauer in den Text schauen. In Kapitel 6 spricht Jesus in der sogenannten Feldpredigt zu seinen Jüngern und den vielen versammelten Menschen, die Jesus sehen wollten, die ihn anfassen wollten, die Kraft der Heilung, die von ihm ausging, spüren wollten und ihm zuhören wollten, wie er eben lehrt. Und da heißt es in Vers 27 im Kapitel 6, euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Dann kommen noch ein paar Verse, wo noch mal Beispiele kommen, wie diese Feindesliebe ausschauen kann. Und dann kommt sozusagen ein zentraler Vers, seid barmherzig, euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gewissermaßen als Unterstrich unter diese Feindesliebe, wie sich die äußern kann. Je nach Übersetzung dann gleich fließend darüber oder noch mit einer kleinen Zwischenunterschrift kommt dann der Vers 37. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man euch auch messen. Insofern ist die Barmherzigkeit zunächst mal als Feindesliebe hier gedacht. Und die Anweisungen ab Vers 37, also nicht urteilen, nicht richten, dem anderen vergeben, könnte man sozusagen als Kleingedrucktes, als Ausführungsbestimmungen auch noch für Barmherzigkeit sehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es sind zum Teil schon übermenschliche Anforderungen, die da an uns gestellt werden. Feinde zu lieben, na, ihnen Gutes zu tun. Ja. Zum Glück sind wir hier in Deutschland in der Situation, dass wir nicht verfolgt werden als Christen. Ja. Aber es gibt andere Länder, die in Verfolgung leben und die dieses Wort der Feindesliebe, da sind sie nochmal ganz anders herausgefordert. Aber vielleicht ist es auch einfach der Arbeitskollege, der einem immer wieder aufstößt. Ja? Oder es ist jemand, der einfach immer gegen dich zu sein scheint, dein Feind. Aber hier sind wir herausgefordert, auch ihm Gutes zu tun. Und woher kommt diese Kraft, dass ich das überhaupt schaffe? Und die kommt daher, dass ich das Erleben erfahren dürfte, dass Gott mir vergeben hat. Dass ich Gottes Barmherzigkeit aufgesaugt habe und immer aufsauge. Und das macht mich überhaupt bereit, hier fähig zu sein, die anderen zu lieben. Friedrich von Bodelschwing, der sich als Theologe ab 1850 sehr stark für die Diakonie einsetzte, hat es einmal so ausgedrückt. Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist lieblos. Und ich habe mal so eine Zusammenstellung gefunden, die das dann erweitert, was das dann eigentlich auch noch bedeuten könnte. Weitere Varianten wären eben Verantwortung ohne Barmherzigkeit macht rücksichtslos. Wahrhaftigkeit ohne Barmherzigkeit macht kritiksüchtig. Klugheit ohne Barmherzigkeit macht betrügerisch. Freundlichkeit ohne Barmherzigkeit macht heuchlerisch. Ordnung ohne Barmherzigkeit macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Barmherzigkeit macht rechthaberisch. Macht ohne Barmherzigkeit macht grausam. Besitz ohne Barmherzigkeit macht geizig. Erfolg ohne Barmherzigkeit macht hochmütig. Glaube ohne Barmherzigkeit macht fanatisch. Ich weiß jetzt nicht, wo deine Baustellen liegen, ja, wo du vielleicht Gefahr läufst, unbarmherzig zu sein. Bitte Gott doch, dass er dir ein weiches Herz schenkt, dass er an dir arbeitet und dich verändert. Und ich denke, wir sind genau jetzt auch in diesen Zeiten besonders herausgefordert. Corona kann zu einer tödlichen Krankheit führen. Und Corona ist aber auch in gewissem Maße ein Beschleuniger für gewisse Tendenzen. Und so wie man extreme Meinungen vorher schon hatte, scheint es jetzt genau noch sich zuzuspitzen. Na, Lockdown, ja, nein. Gibt fast nichts mehr zwischendrin, ja. Und dann wird dann auch unbarmherzig der Meinung der anderen umgegangen. Wenn man im Chatverlauf schaut nach einer Regierungserklärung, was, wie böse, mit welcher Häme man hier über Politiker herzieht. Ja. Insofern ist es, denke ich, schon auch für uns immer wieder neu zu überprüfen dran, wo bin ich tolerant gegenüber anderen? Wo kann ich auch mal rücksichtsvoll eine andere Meinung annehmen und die auch stehen lassen, dass man anderer Meinung sein kann? Dass ich eben nicht aufbrausend reagiere, wenn die anderen nicht so reagieren, wie ich mir das vorstelle. Ja? Gerade als Elternteil kann man das, glaube ich, gut nachvollziehen, wenn die Kinder nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ja? Lebe ich da Barmherzigkeit? Und Barmherzigkeit kann man auch trainieren. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, aber eben den Anfang zu machen. Ich möchte uns herausfordern, beim nächsten Mal, wenn wir wieder in eine Situation geraten, einmal anders zu handeln, als du es vielleicht so direkt tun würdest. Mal durchzuatmen und zu überlegen, wie könnte ich barmherzig reagieren? Ja. Wie würde ich es selber wünschen, dass man mit mir umgeht? Vielleicht auch nicht immer auf die Fehler zu schauen. Und gerade ich als Lehrer, da hat man das natürlich antrainiert, dass wenn ich einen Aufsatz sehe, da zücke ich schon den Rotstift und bin schon am Korrigieren. Und ich sage meinen Schülern immer, ihr könnt euch eure Note ausrechnen. Pro 10 cm Rotstift eine Note schlechter. Man ist auf die Fehler gepolt. Ja. Aber wie viel Gutes ist, steckt doch auch drin. Ja. Ich habe da von einer Studie in Neuseeland gehört, die korrigieren eben nicht mit Rot, sondern erstmal mit Blau. Ja, da wird mit Blau reingeschrieben, gut, gut, gut. Und dann schaut man sich erstmal das an und Rot ist gleich so negativ besetzt. Ja, insofern da auch mal einfach versuchen umzudenken und zuerst das Positive zu sehen. Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther, im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, wir Christen sollen ein Wohlgeruch in der Welt sein. Ja, ein Wohlgeruch und keine Stinkstiefel und Miesepeter. Ja, ein Wohlgeruch in dem Sinne, dass wir Gottes Wesen widerspiegeln, seine Barmherzigkeit nachahmen. Und Vorsicht, es geht jetzt nicht um Moral, dass man das tun sollte, sondern es geht darum, dass wir dem Geist Christi in unserem Leben mehr Raum geben und wir das dann eben einfach so durchschleusen können. Ne? Gottes Barmherzigkeit durch uns zu den Menschen. Eine Übung, die ich mir selber jetzt auch auferlegt habe, einfach mal zu trainieren, auf das Gute zu schauen, was einem alles selber so widerfährt am Tag, ist, dass man sich vielleicht am Tagesanfang 5 kleine Steine oder irgendwas in eine Hosentasche steckt. Ich fange da jetzt mal mit meinen Gutzels an. Und dann im Lauf des Tages, wenn einem was Gutes widerfahren ist, wenn man dankbar ist für etwas, das in die andere Hosentasche zu stecken. Und dann am Abend einfach mal zu schauen, Mensch, da, und sich daran zu erinnern, was war denn das alles? Und vielleicht vergisst man auch darüber die Kleinigkeiten, die nicht so gut waren. Der dritte Punkt, Barmherzigkeit verändert die Welt. An Barmherzigkeit und Nächstenliebe soll man nun also uns Christen erkennen. Und in der Kirchengeschichte haben sich 7 Werke der Barmherzigkeit herausgebildet. Diese gehen zurück auf die sogenannte Gerichtsrede von Jesus. In Matthäus wird sozusagen, Jesus erzählt eben dann, wie der König dann eben die Untergebenen fragt und zu ihnen sagt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und daraus haben sich eben diese 7 Werke der Barmherzigkeit heraus kristallisiert. Das siebte Werk, eben Sterbende begleiten und Tote bestatten, kam dann später erst durch einen Kirchenvater dann mit hinzu. Und das Besondere finde ich daran, dass dann Jesus in dieser Gerichtsrede als dieser König eben dann sagt, wo die Untergebenen sagen, wir haben dir doch gar nichts gegeben zu trinken, wir haben dich doch nicht gekleidet. Das sagt Jesus eben, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich denke, das ist die Haltung, mit der wir Gott dienen können. Wenn wir Gott dienen wollen, dann geht der Weg über den Nächsten. Ja, Gottesdienst am Sonntag ist gut. Und Gott die Ehre zu geben und im Lobpreis ihm nahe zu sein, ich genieße das auch. Aber mehr Gottesbegegnung habe ich durch den Dienst am Nächsten. Man könnte sagen, der kurze Weg zu Gott und der Dienst für Gott führt über den Umweg zum Nächsten. Jetzt ist natürlich so, dass wir in unserem Sozialstaat viele dieser Dienste delegiert haben. Ja, es gibt eben den Sozialstaat, es gibt die Diakonie, die für viele Dinge eben zuständig sind. Ja. Trotzdem sind wir natürlich auch herausgefordert, uns daran zu beteiligen, sei es auch durch Spenden, ja. Sei es, dass wir tatsächlich auch herausgefordert sind, Kranke zu pflegen. Ja. Sei es, dass wir einfach auch im übertragenen Sinne vielleicht tätig werden. Das sind ja die klassischen Werke der Barmherzigkeit. Und ich habe mal recherchiert und es gab viele Versuche, die auch auf die heutige Zeit noch mit zu übertragen. Und da möchte ich uns jetzt noch einige Anregungen weitergeben. Hungrige speisen. Ja, natürlich. Ja. In Deutschland muss eigentlich keiner hungern. Ja. Aber ich war auch erstaunt und erschrocken, wie ich gehört habe, dass eben viele Kinder in der Schule von Hilfsorganisationen versorgt werden mit einem Frühstück und einem Pausenbrot. Und das fällt jetzt weg. Nicht, weil die Familien kein Geld hätten, sondern weil es die Eltern einfach nicht auf die Reihe kriegen, ihre Kinder zu versorgen. Und toll, dass es sowas gibt, dass Hilfsorganisationen da einspringen. Oder auch die, denken wir an die Tafel. Ja, wir sind da herausgefordert zu helfen an der Stelle, wo wir es dann können. Aber im übertragenen Sinne könnte man auch sagen, Hunger kann mehr sein. Na, Hunger nach Anerkennung, Hunger nach Aufmerksamkeit. Dass wir eben den anderen sehen, dass wir ihn fragen, wie geht's dir? Und vielleicht nach dem einfachen, wie geht's dir? Ja, passt schon. Wie geht's dir wirklich? Den Durstigen zu trinken geben. Ja, eben auch Hilfsorganisationen unterstützen, die tatsächlich in armen Ländern Brunnen bohren und dort die Leute versorgen. Ja. Aber auch im übertragenen Sinne, dass wir auf Jesus hinweisen. Jesus spricht in Johannes 4, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Also auch für uns eine Aufgabe, dort hinzuweisen. Nackte kleiden. Es gibt auch wieder Hilfsorganisationen, die natürlich Kleiderspenden annehmen und das weitergeben. Da zu unterstützen, wo es geht. Aber jetzt auch wieder im übertragenen Sinne, ja, nackt sein, bloßgestellt sein, das ist ja bei uns der digitale Pranger heutzutage. Na, wie schnell passiert es, dass man Mobbingopfer wird, einfach indem man Dinge einfach weiterleitet und über andere ablästert. Und das mit einem Klick geht es so schnell. Und du hast es zwar vielleicht nicht selbst getan, aber weitergeleitet. Und damit hast du es auch getan. Also da sich einfach zu fragen, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird? Und das dann um zu unterlassen. Und es geben natürlich viele Leute Steilvorlagen für Häme. Dann muss man nicht bis nach Amerika schauen. Aber immer wenn ich sowas weiterleite, beteilige mich an diesem Bashing, an dieser Häme. Gefangene besuchen, ja, wenn das möglich ist. Aber es gibt auch diese innere Gefangenschaft, dass Leute einfach gebunden sind in Ängste, in Süchte. Und dort einfach für diejenigen da zu sein und für sie zu beten, mit ihnen zu beten, für Befreiung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Durch die empfangene Barmherzigkeit von Gott werde ich selbst zugerüstet und positiv verändert und kann damit auch mein Umfeld positiv prägen. Mit Herz und Hand, ja, möchte ich auch wieder neu lernen, mich einzusetzen. Und so viel sei gesagt, du musst nicht die Welt retten. Das hat ein anderer schon getan. Du musst nicht die Welt retten. Aber da, wo du jetzt gebraucht wirst, was dir vor die Füße fällt, da sollst du dein Herz nicht verschließen. Ich bete noch. Ja, Jesus, es ist gut zu wissen, dass du die Quelle der Barmherzigkeit bist. Du sprichst sie uns zu und bitte dich einfach, dass du unser Herz weich machst, dass du uns veränderst, damit wir ein Wohlgeruch sein können für die Welt. Und du uns einfach sendest als deine Boten. Herr, bitte ich, dass du uns da gebrauchst und uns da zurüstest. In Jesu Namen. Amen.